Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Folge. Heute besprechen wir, wie Eltern während und nach ihrer Trennung weiterhin gemeinsam gut für die Kinder da sein können. Mit Blick auf das Kindeswohl, aber auch das Wohlergehen der Eltern. Als Gesprächspartnerin habe ich mir Marianne Nolte eingeladen. Sie war viele Jahre als Psychologin und Gutachterin für Familiengerichte tätig und hat Trennungseltern und ihre Kinder begleitet. Außerdem hat sie selbst eine Scheidung mit Kindern durchlebt. In ihrem Buch Eltern bleiben nach der Trennung kombiniert sie beide Sichtweisen und Erfahrungen zu einem sehr liebevollen, alltagsnahen und äußerst nützlichen Ratgeber. Frau Nolte ist mir heute aus dem Münsterland zugeschaltet. Guten Tag, Frau Nolte, schön, dass Sie da sind.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Sie wissen, ich bin großer Fan Ihres Buches. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher zu diesem Thema. Und ich hatte Ihnen das ja auch im Vorfeld gesagt. Ich mag an Ihnen so dieses positive, menschenfreundliche, liebevolle zu sich selbst, aber auch zu anderen. Und Sie waren ja fast 30 Jahre, glaube ich, bei Familiengerichten. Stimmt, oder?
Länger, 36.
Oh Gott, ja. 36 Jahre bei Familiengerichten. Und was ich so mitbekomme von meinen Klienten, die dann doch bei Gericht auch landen, das ist nicht immer einfach. Und mich würde interessieren, wie haben Sie sich diese Zuversicht und diese Positivität bewahrt?
Ja, also erstmal glaube ich, ohne die hätte ich da nicht 36 Jahre bleiben können. Ich bin ja jetzt auch nicht gewillt, mein Leben vor die Wand zu fahren. Ich konnte das nur so machen. Und es ist ja auch so, es gibt ja auch neben all diesen schrecklichen Rosenkriegen, die man da begleitet, gibt es ja auch immer wieder Eltern, die sind zwar beim Gericht gelandet, mit denen konnte man aber wirklich gut zusammenarbeiten. Die waren einfach interessiert, Lösungen für die Kinder zu finden. Und diese Sternstunden gab es halt auch. Ne? Und dann habe ich eben, selber auch gesehen, dass es eine Menge ausmacht, wenn man auch, egal wie schwierig die Trennung war, da so einen gütlichen Weg findet. Das hat mich einfach sehr darin bestärkt.
Ja, wahrscheinlich haben Sie auch gemerkt, wahrscheinlich haben Sie auch gemerkt, dass das, was Sie tun, einen Unterschied macht. Ich werde oft gefragt, ist das nicht schrecklich, immer diese Konflikte? Naja, die sind ja bei mir auf einem guten Weg. Insofern ist es ja was Positives. Könnte ich mir vorstellen, dass Sie das auch so erlebt haben.
Ja, und es ist ja so, nicht alle Eltern, die bei Gericht sind, sind einfach Menschen, die unbedingt irgendwas durchsetzen wollen, denen die Kinder im Grunde egal sind. Viele haben einfach was nicht ganz verstanden, was da in der Familie läuft, haben keinen passenden Weg gefunden. Und mit denen einfach drüber zu sprechen oder, sagen wir mal, da auch so ein bisschen Dolmetscher zu sein. Ich war ja eine andere Art von Dolmetscher. Ich bin ja mit den Kindern meistens beim einen und auch beim anderen Elternteil gewesen und habe da Einblicke bekommen, die ich den Eltern erzählen konnte, wo die dann ein bisschen hinterfragen konnten, was sie so sehen. Sie sehen ja immer nur den einen Teilausschnitt. Und manchen hat es wirklich was genützt, wenn sie dann diese beiden Ausschnitte zusammenfügen konnten und nicht mehr gedacht haben, was erzählt der andere immer für ein Mist, das stimmt doch alles gar nicht, sondern wenn die verstanden haben, die Kinder verhalten sich unter Umständen auch ganz verschieden bei beiden Eltern.
Das ist auch so schön, wenn man dann merkt, dass wirklich ein Umdenken stattfindet. Ja. Die kenne ich ja auch, die Momente, wo man richtig spürt, da tut sich was. Und die Eltern selbst ja auch neue Wege einschlagen können. Ja. Ich bin ja nicht bei Gericht, wie Sie wissen. Ich habe mich ja für den außergerichtlichen Weg entschieden. Und das setzt auch meine nächste Frage an. Familiengerichte sind sehr wichtig. Wir können froh sein in Deutschland, dass wir funktionierende Gerichte haben, auf jeden Fall. Andererseits ist Familie auch was sehr Privates und können Gerichte oder Regeln auch an Grenzen stoßen. Was denken Sie denn, wann sind die Gerichte gute Ansprechpartner und wann sollten Eltern vielleicht versuchen, entweder allein was zu lösen oder allein mit Unterstützung?
Ja, also zunächst mal ist es so, wenn es eine Chance gibt, dass man gemeinsam einen Weg findet, dann würde ich das immer als erstes versuchen. Denn selbst wenn ich mit meinem Ex-Partner gerade jetzt nicht das beste Verhältnis habe, ist das immerhin eben auch ein Elternteil vom Kind, kennt das Kind besser als jeder Profi, der da demnächst bei Gericht an die Sache drankommt. Und wenn ich irgendwie die Chance sehe, dass ich mit dem anderen Elternteil eine Lösung finden kann, wäre das für mich immer der erste Weg. Wenn dieser Weg entweder scheitert, weil man zu keinem Ergebnis kommt, oder wenn von vornherein eine Situation gegeben ist, wo das nicht geht. Also nennen wir mal so als Beispiel, ein Elternteil ist so schwer psychisch erkrankt, unbehandelte Wahnvorstellungen, dann wird das nicht funktionieren, dass ich bei einem Mediator eine Lösung finde. Da muss ich zum Gericht. Hm. Ne? Oder wenn schwerste Gewalt im Spiel war, bis zuletzt krankenhausreif geschlagen, dann kann ich jetzt nicht sagen, jetzt setzen wir uns mal alle schön zusammen an einen Tisch. Also es gibt da einfach Situationen, da geht es nicht. Aber es gibt dann auch die vielen Situationen, wo man, so wie mir es zum Beispiel ging, zwar persönlich total gekränkt ist, die ganze Lebensplanung liegt gecrasht vor einem zu Boden, aber es ist nichts dabei, was so ist, dass man sagen muss, vor diesem Menschen muss ich ab jetzt meine Kinder schützen. Ja. Und da ist es so wichtig, dass man das auseinanderhält. Also, dass
das ist so schwierig.
Ja, das ist ja total schwierig. Mhm. Ne, das habe ich ja versucht zu erklären mit dieser rosaroten Brille, die man zuerst aufhat und hinterher diese schwarz verspiegelte.
Ja, ne? So ein schönes Bild, also passendes Bild.
Ne, wo eben einmal sieht man die ganzen Schwächen, die jeder Mensch naturgegeben auch hat, nicht. Und beim anderen sieht man das, was da noch Positives ist, plötzlich auch überhaupt gar nicht mehr. Ne? Das ist eine Gratwanderung, aber wenn man, sagen wir mal, ein bisschen ehrlich mit sich ist, wird man ja schon erkennen können, dass es ein Unterschied ist, ob mich mein Ex-Partner jetzt einfach nur betrogen und sich für eine andere entschieden hat oder ob der mich und die Kinder geschlagen hat oder ob meine Ex-Frau so schwer drogensüchtig ist, dass ich der gar kein Kind anvertrauen kann. Also das wird man, wenn man so ein bisschen selbstkritisch mit sich ins Gericht geht oder vielleicht auch sich irgendwie eine Beratung sucht, wenn man unsicher ist, wird man das schon, glaube ich, auseinanderhalten können.
Jetzt lassen Sie uns mal die Fälle weglassen, die wirklich mit Krankheiten und schwerer Gewalt zu tun haben, sondern uns auf die konzentrieren, die schon schwer genug sind, wo Menschen sich trennen, wo einer sich trennt, eine sich trennt, was verletzend ist und was auch Angst macht, weil die Lebensplanung in Scherben daliegt. Und Sie hatten selbst gerade Ihre eigene Geschichte angesprochen und ich traue mich auch, das anzusprechen, weil Sie ja auch in Ihrem Buch, das ist ja auch eines dieser großen Vorzüge Ihres Buches, beides darstellen, sich als Expertin, aber auch sich als Trennungsmutter oder getrennt gewordene Mutter. Und da habe ich ja zwei Fragen eigentlich. Die eine ist, was waren für Sie die größten Herausforderungen in Bezug auf Elternbleiben und Kinder und so? Und die zweite Frage, das interessiert mich auch persönlich, wie konnten Sie Ihre eigenen Erfahrungen, Ihre beruflichen Erfahrungen da nutzen oder Ihre beruflichen Werkzeuge? Weil Sie sagten, ja, man kann ja trennen zwischen Elternebene und Paarebene, was ja theoretisch klar ist, aber in der Praxis doch oft so in einen Riesenhaufen zusammengeschmissen wurden. Wie ist Ihnen das gelungen? Was waren die Herausforderungen? Wie sind Sie mit Ihrem beruflichen Können, aber auch mit Ihrer Persönlichkeit damit umgegangen? Lange Frage.
Ja, dann fange ich vielleicht gleich hintenrum an, weil das Gerne. Das Einfachste ist. Mein berufliches Wissen hat mir insofern geholfen, weil ich ganz genau wusste, was mit unseren Kindern passieren wird, wenn ich meiner Kränkung nachgebe und da jetzt ohne Rücksicht auf Verluste versuche, irgendwas durchzuziehen, was ihnen nicht gut bekommt. Also ich wusste erstmal, wenn ich jetzt darin verharre, dass ich den Vater meiner Kinder eigentlich nur noch ganz schrecklich finde, dann tue ich meinen Kindern was an, was ich ihnen nicht antun möchte. Und das war eine ganz große Motivation. Also ich hatte durch mein Wissen eine hohe Motivation. Ja. Das hat aber noch nicht gereicht, dass ich jetzt von ganz alleine meine Gefühle hätte abstellen können. Ne? Es reichte dafür, dass mir klar war, ich muss dafür jetzt hier einen Weg finden, das ist wichtig. Dann habe ich mir Beratung gesucht. Das würde ich auch jedem in so einer Situation, der es brauchen kann, wirklich wärmstens empfehlen. Ne? Also ich hatte das Fachwissen, aber ich wusste, ich muss mit meinen Gefühlen irgendwie umgehen. Und das ist ja immer noch zweierlei, was zu wissen und diesen Gefühlshaushalt dahin zu bekommen.
Was für Beratung würden Sie denn da empfehlen, wenn ich da kurz einhaken darf?
Das ist sicherlich ganz verschieden, was da passen kann. Also ich hätte am Anfang natürlich am liebsten noch irgendwie sowas wie eine Aufarbeitung mit meinem Ex-Mann gehabt. Mhm. So erstmal, was ist denn uns hier geschehen oder so. Das war aber überhaupt nicht realistisch. Also blieb nur noch übrig, was für mich selbst. Also ich selbst kann mich ja jederzeit beraten lassen, wenn ich das möchte. Da kann mich ja niemand dran hindern. Und dass ich mit meinen Gefühlen ins Reine komme. Denn das waren ja so Dinge wie Selbstwert. Ich war jetzt irgendwie mit 33 oder sowas und es gab eine Jüngere und ich fand die auch viel schöner als mich. Und ich habe mich damals, also so alt und hässlich, wie ich mich damals fand, fühle ich mich heute nicht. Und es waren einfach so viele Themen, mit denen ich mich befassen musste, um nicht in diesem Loch da zu versinken. Das war für mich zum Beispiel wichtig. Für andere ist es vielleicht wichtiger, erstmal ganz viel praktische Beratung zu kommen.
Rechtliche,
praktische, also zu erfahren, was gibt es für Modelle, was steht mir zu, wie kann ich mein neues Leben einrichten. Ne? Also dieses fachliche Wissen hatte ich ja jetzt mehr, mir selbst. Ich brauchte mehr die Hilfe für das andere. Ne? Aber in jedem Fall, egal welche Variante man da wählt, es ist schon gut in so einer Situation, in der man so angeschlagen ist und gleichzeitig die Verantwortung für Kinder hat, die einen jetzt besonders brauchen, weil sie auch angeschlagen sind. Da ist es einfach gut, man hat da irgendwie noch so eine starke Figur im Rücken, die einen unterstützt.
Das ist ja die Riesenherausforderung auch, dass man selbst in Trauer ist um eine Beziehung, um eine Liebe, um einen Lebensplan, auch wütend, enttäuscht, verletzt, auch verunsichert, was Sie sagen, im Selbstwertgefühl und gleichzeitig für Kinder da sein soll und möchte, denen es auch nicht so richtig gut geht, die eine starke Orientierung und liebevolle Begleitung brauchen. Da frage ich mich oft, wie bekommen Mütter das hin, dass sie einerseits authentisch sind gegenüber den Kindern, aber andererseits die auch nicht mit ihren Sorgen beladen. Hängt natürlich auch vom Alter der Kinder ab, könnte ich mir vorstellen, aber das stelle ich mir nicht einfach vor. Wie war das für Sie?
Das ist eine Gratwanderung, würde ich sagen. Und bei so einem Grat kann man entweder die eine oder die andere Seite runterfallen. Es geht immer auf zwei Richtungen. Es hätte natürlich auch nichts gebracht, wenn ich meinen Kindern vermittelt hätte, dass ich das jetzt alles super finde und Papas neue Freundin ganz klasse. Das hätten die mir auch nicht abgenommen. Aber es ist ja doch noch ein Unterschied, ob ich jetzt irgendwie zu erkennen gebe, ich bin da total traurig drüber, aber es ist jetzt so, wie es ist. Und das Allerwichtigste ist jetzt erstmal, dass ihr keinen von uns verliert. Ja. Das konnte ich authentisch sagen. Und muss halt jeder gucken, wo das ist, was er authentisch sagen kann. Also irgendwie den Kindern was vorzumachen und ganz andere Gefühle vorzugaukeln, geht ja nie. Das irritiert die nur zusätzlich.
Merken die auch.
Ja. Das merken die auch. Aber ich kann ja, also ich kann jetzt den ganzen Tag nur noch weinen und den Kindern irgendwie immer vorerzählen, dass ihr Vater schrecklich ist. Oder ich kann eben zwar traurig sein, aber irgendwie mich jetzt drum kümmern, mein Leben da neu zu organisieren und irgendwie vielleicht ausstrahlen. Ich weiß zwar auch noch nicht genau, wie es geht, aber es wird schon weitergehen.
Also auch eine Akzeptanz vermitteln und sagen, wir bekommen das hin als Familie und vielleicht auch den Kindern zu vermitteln, ihr müsst euch nicht um mich kümmern.
Ja.
Das ist ja auch oft so, dass sie denken, oh, ich gehe lieber nicht zu Papa, weil Mama ist so traurig, sondern dass sie sagen, nee, ist nicht einfach gerade, aber ist auch wichtig, dass ihr Zeit mit dem Vater verbringt. Das kriegen wir alle schon gemeinsam hin.
Ja.
Das ist natürlich toll, dass Sie dann sozusagen die Beispiele von Gericht kennen und sagen, da kriegen es auch viele gut hin, aber ich kenne auch Beispiele, so möchte ich es auf keinen Fall für meine Kinder und daraus auch eine Stärke ziehen konnten, dann einen guten Weg zu gehen.
Das war für mich eben so wichtig. Darum wollte ich auch dieses Buch unbedingt schreiben. Ich wollte unbedingt, dass Leute wissen, wie Kinder da so reagieren können. Also gerade dieses, was ja wirklich für viele Eltern irritierend ist, wenn das Kind plötzlich so tut, als ob es den anderen auch gar nicht so gerne hingeht. Oder dann weiß man ja nicht, was ist da los? Oder vielleicht ist seine neue Freundin ganz hässlich zu den Kindern. Oder hat vielleicht ganz viele Fantasien und es ist schon einfach wichtig, finde ich, dass man dieses Wissen hat, ne, wie Kinder sich da oft anpassen, weil die ja eben dann auch keinen ganz verlieren und verprellen wollen.
Ne? Ja.
Und daraus finde ich persönlich auch, hatte ich oft das Gefühl, dass diese Missverständnisse, wenn da am Anfang niemand was dagegen setzt, dass die zu so Selbstläufern werden können. Und das finde ich so schade. Ne? Wenn also quasi so Beziehungen ruiniert werden, wo es gar nicht nötig gewesen wäre.
Das erzählen mir auch oft Eltern. Also jeder Elternteil erzählt mir, dass das Kind zu ihm sagt, dass es lieber bei ihm wäre als beim anderen. Und ich glaube beiden. Ja. Ich glaube, dass es genauso passiert.
Genau.
Und die denken natürlich, das behauptet der andere nur, aber ich glaube das. Ich glaube, dass Kinder das gut meinen in dem Moment.
Ja, und ich fand, dass das auch so ein Gewinn aus meiner Arbeit war, weil ich das ja leibhaftig gesehen habe. Mhm. Ich musste es nicht nur glauben, ich habe es ja gesehen. Also der Klassiker wirklich für junge Kollegen war, man ging zu einem Elternteil, kam nach Hause und dachte, ganz einfacher Fall. Die Eltern hatten, die Mutter oder der Vater hatten es einem alles so schön erklärt, die Kinder fühlten sich da wohl, ne? Und dann kam man zum anderen und da war es aber genauso. Und das war überhaupt kein einfacher Fall mehr.
Ne? Ja, ja.
Und das ist eine meiner Missionen förmlich, dass dieses Wissen sich verbreitet und Eltern das wirklich mit einbeziehen, daran zu denken, dass die Kinder ihnen oft auch einen Gefallen tun wollen.
Also wollten Sie anderen Eltern sozusagen die Erfahrung am eigenen Leib, an den eigenen Kindern ersparen, sondern ihre Erfahrung aus der eigenen Trennung, aber auch kombiniert mit ihrer Arbeit vor Gericht sozusagen sehr schön aufbereitet und sehr gut leserlich präsentieren, damit die sagen können, das möchte ich für meine Kinder und das möchte ich nicht für meine Kinder. Und so können wir das gemeinsam hinbekommen.
Wie gesagt, wie Sie gerade schon sagten, wir sprechen jetzt nicht von den Fällen, bei denen es wirklich erforderlich ist, die Kinder vor jemandem zu schützen. Es ist aber auch tatsächlich ja auch der kleinere Teil der Arbeit. Ne? Sondern wir sprechen wirklich von all den Fällen, wo man eben sehr, sehr gut überlegen muss, ist das, was ich jetzt hier zu kritisieren habe, an dem anderen so schwerwiegend, dass das rechtfertigt, eine Eltern-Kind-Bindung zu ruinieren.
Ja, hat das was mit den Kindern zu tun auch, ne? Und nicht nur, weil ich mit ihm oder ihr nicht mehr klarkomme.
Ja, und auch wenn es mit den Kindern zu tun hat, ist es ja zum Beispiel die Frage, ob jetzt der andere nur meine Ernährungsvorstellungen nicht so umsetzt oder ob die Kinder da alleingelassen und vernachlässigt werden. Also dass man das Augenmaß nicht verliert.
Ja. Dass man sieht auch, ich habe ja gerade dieses Unser Kind hat zwei zu Hause Buch gelesen, kann ich wirklich empfehlen. Auch. Haben Sie auch gelesen?
Ja. Habe ich auch gelesen, wollte ich auch noch demnächst rezensieren, müsste ich aber im Grunde das Gleiche schreiben, was Sie auch geschrieben haben.
Wirklich, also vieles, ich werde mit den beiden auch sprechen für den Podcast, da freue ich mich schon drauf. Viele sehr positive Ausgangssituationen, aber gleichzeitig auch viel Reflexion. Ja. Und mir hat so gut gefallen, dass die schreiben beide, lohnt es sich hier zu streiten mit dem anderen oder kann ich sagen, dann mach's halt unterschiedlich und wo sind Punkte, wo ich sage, nee, das müssen wir jetzt klären. Das bespreche ich auch so mit Trennungseltern, dass man wirklich überlegt, was ist es wert und wo kann man auch mal Toleranz üben und loslassen, was nicht immer einfach ist, für vor allem für den hauptbetreuenden Elternteil aus meiner Erfahrung.
Ich finde auch, ich mochte auch so an dem Buch, ich mag das Buch auch sehr, weil es auch so ein Mutmachbuch ist.
Auch so positiv.
So positiv.
Und ehrlich.
Die sprechen da eben von roten Linien. Ich weiß nicht, ob Sie das erfunden haben, aber ich habe das gleich übernommen. Bisher sage ich immer noch, das wäre von denen. denn das, finde ich, ist so ein guter Begriff. Ne? Wo ist eine rote Linie, die nicht überschritten werden kann? Ne? Ja. Dass die Ernährung beim Vater nie so war, wie ich sie gern gehabt hätte, war zum Beispiel nicht so eine rote Linie. Zumal die es da nie um mehr als um Wochenenden und sowas ging. Das war ganz klar. Da muss man eben immer sehen, was schadet es den Kindern, wenn ich da irgendwie diese Beziehung erschwere. Ne?
Also das war das ihre eigene Trennung und auch wie sie damit umgegangen sind im Hinblick auf die Fälle, die Sie von Gericht kennen, diese Kombination war für Sie die Motivation, das Buch zu schreiben. Könnte man das so zusammenfassen?
Das kann man so sagen. Also das im Grunde ist diese Geschichte Hannah Esser, die ich da geschrieben habe. So dieser Klassiker, was ich immer erlebt habe, die Kinder verhalten sich bei jedem anders. Das war eigentlich so ein Ausgangspunkt, wo ich dachte, das müssen eigentlich alle Trennungseltern wissen, dass es diesen Effekt gibt.
Ja.
Und das war immer so ein Grund. Und dann habe ich immer gerne privat, also beruflich nie privat, habe ich immer gerne Leute in frischen Trennungen beraten. Die wussten das dann irgendwann auch, die Marianne kennt sich da doch aus, ruft die doch mal an. Ne? Und da kamen oft so Geschichten warum, dass ich gesehen habe, so zweimal eine Stunde telefoniert und die Leute hatten für sich klar, wo es lang gehen kann.
Ja.
Ne? Und eine Mutter sagte damals mal zu mir, das muss man doch wissen, was du mir jetzt gesagt hast. Da musst du doch ein Buch drüber geben.
Ne? Ja.
Und eigentlich wollte ich das immer schreiben, wenn ich mal Zeit habe.
Ja, zum Glück haben sie es gemacht. Ja. Was bekommen Sie denn für Reaktionen auf das Buch? Ist ja jetzt ein Jahr alt ungefähr? Ich habe nochmal nachgeguckt.
Nee, das ist mittlerweile 2,5
Ach Gott. Ja. Ich habe es vor einem Jahr oder so besprochen. Ich habe vorher nochmal geguckt, aber es ist schon...
Nee. Das ist, Sie haben das ziemlich früh besprochen. Das ist im April 2020 erschienen. Und genau zum ersten Lockdown, weshalb meine ganze Logistik gecrashed ist, also die Buchpremiere, alles war weg. Und da bin ich von jetzt auf gleich, habe ich mir Instagram angeschafft, Facebook hatte ich schon. Und sie haben mich da ganz schnell bei Instagram, ich glaube, ich war ein paar Tage da, entdeckt und daraus haben sich dann so Dinge ergeben.
Ach schön, ja.
Ja, das war, so lang ist das schon. Und die Rückmeldungen sind sehr positiv. Also ich war auch noch sehr besorgt zunächst, das überhaupt zu machen, weil ich als Gutachterin natürlich auch schon in Schusslinien stand.
Ja.
Und ich habe auch mal eine Zeit meines Lebens mit Morddrohungen verbracht. Das ist keine schöne Sache. Ne?
Glaube ich Ihnen sofort,
und,
ja.
Und das war aber Gott sei Dank niemand, den ich begutachtet habe. Das hat mich sehr getröstet, dass es wenigstens niemand war, mit dem ich gearbeitet habe.
Ach, das hätte ich jetzt gedacht, tatsächlich. Der also nicht so gut wegkam.
Aber Gott sei Dank nicht, das ist nie passiert. Aber ich habe tatsächlich überlegt, was das für Reaktionen auslösen konnte. Und ich habe also unheimlich viel positive Rückmeldung bekommen dazu und bin sehr froh, dass ich es also wirklich dann so gemacht habe. Ich hatte zwischendurch auch an ein Pseudonym gedacht, um jetzt zu umgehen, aber dann hätte ich nicht als Person dafür gerade stehen können. Und ich bin ja auch noch Fachpsychologin für Rechtspsychologie gewesen. Wow. Das wäre ja alles irgendwo untergegangen.
Ne? Ja. Mögen die Verlage auch nicht so gern.
Sie hätten es gemacht. Also sie haben sich darauf geeinigt. Also als ich da das erste Mal bei Drömer Knauer war, war mir das noch nicht ganz klar. Und die haben nicht gesagt, wir machen es aber nur unter ihrem Namen dann.
Was mir eben auch so gut gefällt, was ich vorhin schon sagte, ist, dass sie liebevoll mit sich selbst, aber auch liebevoll mit Trennungseltern umgehen. Weil ich weiß es aus meiner Mediationspraxis, dass die oft sehr verwundet und erschöpft sind. Und das Letzte, was sie brauchen, ist jemand, der zu ihnen sagt, reißt euch zusammen, kriegt ihr das nicht besser hin? Oder nein, anscheinend im Moment nicht. Und das ist menschlich auch allzu verständlich. Und was Sie eben sagten, ist, dass manchmal nur so ein paar Ideen und Gedanken helfen, aus diesem Wust rauszukommen und in eine Richtung zu gehen, die hilfreicher ist als manches, was man bisher probiert hat. Mhm. Also Orientierung und Vorschläge auch einfach nur. Was machen andere? Ich darf ja keine Lösung vorgeben, aber ich sage ab und zu einfach, was andere Eltern machen in ähnlichen Situationen. Und das zeigen sie ja auch mit ihrem Buch und dann noch mit diesem sehr persönlichen, mit den sehr persönlichen Erfahrungen.
Das ist im Grunde so eine Horizonterweiterung, dass man den Horizont ein bisschen weitermacht und dann findet sich vielleicht eine Lösung, die man vorher noch gar nicht irgendwo gesehen hatte. Mir ist übrigens auch extrem wichtig, bevor ich das vergesse, mir ist immer total wichtig, dieses Elternbleiben ist ja schon im Buchtitel, ist ja auch mein Anliegen und mein Ansinnen. Was ich immer nicht möchte, ist, dass Menschen, die wirklich alleinerziehend sind, weil es gar nicht anders geht, dass das irgendwie in so ein Defizit gestellt wird, so nach dem Motto, alle Kinder brauchen beide Eltern. Nein, manche haben nur einen Elternteil und leben ein gutes Leben. Und ich finde es also ganz fatal zu sagen, da ist ja von vornherein schon Hopfen und Malz verloren. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Ist mir sehr wichtig. Die beste Lösung ist immer dann, wenn beide Eltern in Frage kommen, dass beide Eltern bleiben. Wenn es aber leider aus irgendeinem Grund nicht so ist oder ein Elternteil sich wirklich auch selbst wegbewegt, dann soll auf keinen Fall das Kind, Mutter oder Vater dann denken müssen, wir haben es vergeigt. Ne? Die machen vielleicht einen ganz tollen Job.
Das ist gut, dass Sie das nochmal sagen. Ich erlebe das auch oft und ich könnte mir vorstellen, ich bin natürlich nicht wie Sie Expertin, aber von den Erfahrungswerten aus meiner Praxis, wenn ein Elternteil liebevoll und stabil ist, ist das schon ganz viel wert.
Ja.
Schön wäre noch ein anderer, aber ein Elternteil kann da schon ganz viel Positives bei einem Kind bewirken. Und das Kind, wenn das Kind kontinuierlich durch diese Person begleitet wird, muss auch nicht mal immer ein Elternteil sein. Mhm. Eine nahe Bezugsperson kann auch eine Großmutter sein oder ein Stiefelternteil oder jemand anderes, dann hat das Kind schon ganz viel, womit es aufwachsen kann. Und es ist gut, dass Sie das nochmal sagen. Jetzt hören uns ja vielleicht Eltern zu, die über eine Trennung nachdenken oder gerade so in der Trennung sich befinden. Was würden Sie denen denn so als Gedanken mitgeben wollen?
Ja, also als erstes würde ich denen sagen, dass sie einfach mal davon ausgehen sollen, dass es auch noch leichter werden kann. Und wenn es jetzt gerade auch unglaublich schwierig ist, mit dem Ex-Partner zu kooperieren, gibt es doch die Erfahrung, dass es nicht bei allen, aber bei etlichen leichter wird. Ja, also dass man einfach nicht so früh die Flinte ins Korn wirft und erstmal hofft, dass die Wunden doch noch heilen und man auf Dauer besser miteinander klarkommt. Das hätte ich zum Beispiel im ersten Jahr auch nie für möglich gehalten, dass ich mich heute freue, wenn ich meinen Ex-Mann mal sehe. Wenn ich ihn über Jahre nicht gesehen habe aus irgendwelchen Gründen, dann freue ich mich sehr. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Das Zweite, was mir auch noch so ein großes Anliegen ist, ist das, dass manchmal bei der Trennung habe ich übrigens, glaube ich, ja auch in dem Gastartikel zu Ihrem Wechselmodellbuch geschrieben, dass manchmal die Eltern bei einer Trennung plötzlich viel zu viel Entscheidungsgewalt auf die Kinder delegieren.
Ja.
Also dieses, ganz früher war das ja ganz, wo es ja eigentlich nur das Residenzmodell gab, war ja so der Klassiker, wir trennen uns, möchtest du jetzt zu Mama oder zu Papa? Ne? Und das ist eigentlich ja eine brutale Frage an Kinder, ne? Weil es ja den Loyalitätskonflikt förmlich hochkocht zum einen. Und zum anderen ist es ja auch so, dass heute ja oft auch gar nicht die Frage ist, nur Mama, nur Papa, sondern wie teilen wir es auf? Mhm. Na, wer kann wann wie? Jeder muss heute für seinen Lebensunterhalt sorgen. Und das können oft ja erstmal die Eltern viel besser einschätzen, was überhaupt geht. Und darum würde ich Eltern unbedingt, wenn die jetzt noch in der Trennungsphase sind, dazu raten, dass sie erstmal selbst rausfinden, wie könnten wir es machen. Wenn sie es nicht rausfinden, zu einem Mediator, Berater irgendwo hingehen und sich dann zusammensetzen mit den Kindern und denen sagen, ne, dass sie sich trennen werden und wie das jetzt so laufen soll. Und das heißt ja nicht, dass man die Kinder übergeht. Natürlich, wenn die dann sagen, das und das passt nicht, dann kann man es ja ändern. Aber dass die Eltern einfach so die starken Personen für die Kinder auch bleiben, die ihnen Halt geben und nicht jetzt irgendwie die Kinder plötzlich alles entscheiden sollen.
Halt und Orientierung und den Rahmen geben oder das Fundament für die Familie.
Ja, genau.
Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass heute Kinder generell mehr entscheiden dürfen. Also das ist auch eine Generationsfrage. Bei mir haben meine Eltern mich nicht gefragt, was ich zum Mittag essen möchte und wo ich in Urlaub hinfahren will, sondern das wurde entschieden und wir haben aufgegessen und sind mitgefahren. Und heute werden Kinder ja sehr in Entscheidungen einbezogen. Und ich erlebe das oft auch, hängt natürlich vom Alter der Kinder ab, als Überforderung. Und ich glaube, es ist besser zu sagen, wir haben jetzt das und das Modell erwählt. Möchtest du lieber Mittwoch oder Donnerstag? Also, dass man da so Spielräume den Kindern anbietet, aber nicht sagen, möchtest du Wechselmodell oder Residenzmodell? Also, das ist je nach Alter vermutlich eine Überforderung und eben Loyalitätskonflikt. Ja. Das sind wir schon bei einer der Fragen, die ich ohnehin stellen wollte. Es gibt Elternverhalten, das meistens förderlich ist und es gibt Elternverhalten, das eher schädlich ist. Und das war jetzt ein Beispiel, was nicht so eine gute Idee ist. Haben Sie da noch weitere Beispiele, bevor wir zum Förderlichen kommen?
Also beim Negativen erstmal.
Ja, dass wir es weghaben.
Ja gut, dass wir es weghaben. Ja, über den anderen herziehen, respektlos reden, glauben, dass die Kinder nichts mithören, wenn man eine Stunde der Freundin erzählt, was der Vater alles Schreckliches gemacht hat oder die Mutter. Also diese Dinge, also alles das, wo die Kinder so mitbekommen, meine Eltern hassen sich jetzt, die lassen kein gutes Haar mehr aneinander. Das ist ganz schwierig für Kinder.
Man denkt ja, das ist selbstverständlich, ist es aber tatsächlich nicht. Das passiert ganz viel und ich weiß nicht, ob ich Sie mir das erzählt haben oder in Ihrem Buch steht oder jemand anders. Man wertet damit ja auch das Kind ab, das die Hälfte vom anderen Elternteil stammt. Ich weiß nicht, ob das von Ihnen stammt.
Ja, ich erwähne das auch gerne, aber ich bin auch nicht die Einzige, die das sagt.
Ja. Das ist nochmal ein zusätzlicher Gedanke, dass es sowieso schon keine gute Idee ist. Und doch passiert es so oft. Da sind wir wieder bei dem vorhin, was ich gesagt habe. Der Elternteil versucht mit der Trennung umzugehen, wozu auch Wut und Schuldzuweisungen eine Zeit lang gehören und versucht es entweder vor dem Kind zu verstecken, was meistens gar nicht funktioniert, weil die natürlich Telefonate und Streit mitten in der Nacht dennoch mitbekommen, oder tatsächlich direkt vor dem Kind. Und nicht jede Person ist da so sortiert wie Sie, zu sehen und zu erkennen, was tue ich da gerade meinem Kind an. Aber das ist was, wo Sie auf jeden Fall sagen, versucht es zu vermeiden.
Ja, und was immer noch geht, nicht, dass ich einen falschen Eindruck erwecke. Wir haben bevor wir uns getrennt haben, gab es auch mal eine ganz unschöne Situation, die ein Kind mitbekommen hat. Mhm. Ne? Also ich wollte jetzt nicht vermitteln, dass wir immerzu nur reflektiert durchs Leben gingen. Aber die Situation war für mich auch so, dass mir klar wurde, also das kann so nicht weitergehen. Das ist nicht das, was wir hier vorleben wollen. Man kann sich entschuldigen. Also man kann Kindern auch sagen, dass das ganz großer Mist war, dass es einem wirklich furchtbar leid tut und man darauf hinwirken will, dass sowas nicht wieder vorkommt.
Ja, dass es mal passiert ist und dass es eine schwierige Situation war, aber das Einordnen fürs Kind, ich glaube, das kommt auch im Buch vor, oder? Die Situation, da ist eine Situation, wo Sie sagten, das lief nicht so optimal.
Ja. Und wie gesagt, gerade dieses, das habe ich ja auch als Geheimtipp sogar geschrieben, dass man sich entschuldigen kann, sogar bei Ex-Partnern.
Das geht.
Ja, da hatte ich so eine süße Situation, die mir nach 16 Jahren mal passiert war. Und wo, als ich mich dann entschuldigt habe, mein Sohn im Nachhinein, der sauer auf mich war, meinte, ich hätte ja sogar recht gehabt. Und jetzt, naja, vielleicht in der Sache, aber das ist doch kein Grund, dass ich da so einen Aufstand mache. Ne? So die B-Note war irgendwie völlig daneben. Und da habe ich halt seinen Vater angerufen und mich dafür entschuldigt. Und er hat sich dann sofort dafür entschuldigt, für den Anlass, den er mir für meinen Auftritt geboten hatte. Ne? Mhm. Und das fand das Kind dann toll, ne, sowas auch zu sehen. Also man kann auch aus dem, was misslungen ist, kann man noch was Gutes machen. Also für das Kind zum Beispiel war es total verblüffend zu sehen, ja, in der Sache hatte die eigentlich recht, aber das ist kein Grund, jetzt den anderen so blöd zu behandeln. Das sind ja auch nochmal zwei Dinge. Ne?
Ja, dass also, man sich da auch nicht überfordert, dass man schon auch Mensch sein darf und auch mal rumbrüllen. Manche sagen ja nie vor Kindern streiten. Ich finde, man kann nicht per se sagen, dass man vor Kindern nicht streiten soll. Die dürfen schon lernen, dass Menschen streiten. Die Frage ist natürlich, wie die Streits so ablaufen. Aber das zu vertuschen, versuchen, funktioniert oft auch nicht. Und dann kann man auch eher entweder versuchen, irgendwie gut zu streiten, soweit das geht, oder zu sagen, boah, das war mir gerade zu viel, Entschuldigung. Das kann, da kann ein Kind auch was draus lernen, oder? Was meinen Sie? Sie sind ja die Expertin.
Na, ich glaube, als Mediator ist man schon auch Experte. ich finde gerade diesen Punkt, dass man sich entschuldigen kann, also dass man nicht perfekt sein muss und dass man damit auch wirklich vieles wieder gut machen kann. Ich meine, ich kann natürlich nicht mein Kind regelmäßig verhauen und dann anschließend sagen, tut mir leid, das meine ich jetzt nicht, aber wenn ich was falsch gemacht habe und ich kann da ehrlich zu stehen, dann lernt das Kind auch schon wieder was. Was nehme ich zum Beispiel, was man machen kann, wenn man mal was verbockt hat. Irgendwann hat man immer mal was verbockt. Und wenn man da so ein Vorbild hat, okay, dann geht man dahin, dann erklärt man das, entschuldigt sich und dann ist es wieder gut vielleicht.
Da sind wir schon beim förderlichen Verhalten. Was denken Sie denn, können Eltern tun, um den Kindern gut durch die Trennung zu helfen?
Ja, da bin ich auch wieder ganz mit dem Buch, was Sie gerade sagten, mein Kind hat Zeit zu Hause. Die hatten ja als Punkt 1 Wertschätzung, nannten Sie das, glaube ich, ne? Also Wertschätzung ist für mich ein absolutes Supertool. Ne? Wenn man also irgendwie schafft, den anderen Elternteil noch irgendwie wertzuschätzen und das den Kindern auch mal so durchblicken lässt. Und das ist nicht unbedingt so schwer. Ne? Mhm. Also ich fand immer, das Einfachste war, ich war noch jung genug, ich hätte mit meinem zweiten Mann Kinder bekommen können. Aber nicht diese. Diese Kinder, die ich hatte, konnte ich nur mit diesem Mann bekommen. Und die möchte ich auch nicht tauschen gegen irgendwelche Kinder, die ich theoretisch mit meinem zweiten hätte kriegen können. Und allein das zum Beispiel kann man einfach schon mal gut finden.
Also eine Dankbarkeit auch, so ein Stück weit. Genau, die gemeinsame Zeit und für die gemeinsamen Kinder.
Genau. Mhm. Und das ist ja immer noch da. Selbst wenn der Typ fast alles falsch gemacht hat, diese Kinder, die verdanke ich ihm halt auch.
Ja, schöner Gedanke, ja.
Und das andere ist, dass Kinder das auch einfach unheimlich, ihnen das unheimlich gut tut. Also gerade wegen dem, weil sie ja auch ein Stück Teil von diesem Elternteil sind und weil sie den halt auch lieben und weil sie Ähnlichkeiten mit dem haben, ist es einfach schön, wenn man über den was Gutes hört. Ne? Und da hatte ich jetzt auch wieder den Vorteil, dass ich ja beruflich so viele Erfahrungen habe und ich habe zum Beispiel durchaus mal erwähnt, Wir hatten eine finanzielle Regelung gefunden, die war sogar aus Sicht meines Anwaltes für mich gar nicht mal so gut, aber ich fand die okay. Und dann habe ich den Kindern zum Beispiel erzählt, dass das ganz toll ist, dass ich mich da immer drauf verlassen kann, dass wir immer jeden Monat dieses Geld bekommen und dass ich das von der Arbeit kenne, dass das manchmal auch so schwierig ist, dass das
mal kommt, Selbstverständlichkeit
mal nicht kommt und dass es unser Leben einfach leichter macht. Ich finde, das schadet ja nichts, wenn man solche Dinge mal erwähnt.
Also auch für sich selbst zu überlegen, erst nicht mal was, nicht nur was habe ich ihm zu verdanken, auch die Kinder, die gemeinsame Zeit, es gab ja auch schöne Jahre in aller Regel, aber auch manchen Eltern hilft darüber nachzudenken, dass der andere ein guter Elternteil ist, auch wenn er als Partner in vielerlei Hinsicht dann enttäuschend vielleicht war und verletzend. Aber auch so, was zu sagen, der zahlt jeden Monat einen gewissen Betrag, das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Da kenne ich andere Fälle aus meinem Beruf oder auch man kennt ja auch im Freundeskreis andere Fälle. Und das ist was wert oder er nimmt den Umgang regelmäßig wahr oder was auch da den Blick aufs Positive.
Ja, schön. Und ich habe es auch umgekehrt, gerade weil ich ja auch so gekränkt war am Ende dieser Ehe, hat mir das auch viel bedeutet, dass der Vater irgendwann anfing, mir zu sagen, wie toll er das findet, wie ich das mache mit den Kindern. Das war schon so Balsam für meine Seele. Ne? Und so kann sich das auch gegenseitig dann so ein bisschen verstärken, wenn man da so hinkommt. Ne? Dazu muss man nicht alles gut finden, was der andere macht. Das ist alles nicht nötig. Aber wenn man es halt noch wertschätzen kann, auch in aller Unterschiedlichkeit, der jüngere Sohn, meine Kinder sind ja jetzt alle erwachsen, von daher habe ich den großen Vorteil, dass die ja auch quasi uns so ein erwachsenes Feedback geben können zu dem Ganzen. Ne?
Ja.
Und der eine Sohn sagte immer, das ist so eigentlich, er kann sich gar nicht als armes Scheidungskind irgendwie so sehen, weil er sagt, er hatte da den Zugang zu allem und er konnte sich von allem so das Beste raussuchen. Er konnte sehen, Menschen leben verschieden. Ne? Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man leben kann. Und dann suche ich mir eben das Beste raus. So fand er das.
Ja, das versuche ich oft als Technik zu nutzen. Zu sagen, stellen Sie sich mal vor, Ihr Kind ist jetzt 20, wenn die irgendwie 4 sind. Und wenn es dann zurückschaut und sagt, meine Eltern haben sich getrennt, aber alles in allem ist das gut gelaufen, was müsste dann passieren? Dass man auch mal den Blick so an die 4-Jährige kann es noch nicht einschätzen, aber wenn man so diesen Blick von in dann 16 Jahren in dem Fall zurück, dann nochmal aus einem anderen Blickwinkel das zu betrachten.
Ja, finde ich eine ganz gute Idee.
Dankeschön. Jetzt ist es ja, ich sage immer zu den Trennungseltern, ich habe eine gute Nachricht für Sie, es kann nur besser werden, wenn es gerade so schwierig ist, haben Sie ein bisschen auch bestätigt, man sagt so grob, das erste Jahr ist am schwierigsten und meistens, nicht alle Menschen, aber die meisten können dann irgendwann sagen, so nicht gut gelaufen, aber jetzt machen wir das Beste draus und als Familie an einem Strang ziehen. Wie können denn Eltern, wenn sie erstmal so ein bisschen jeder für sich erzieht, nenne ich es mal, wie können die denn wieder Schritte aufeinander zugehen? Was haben Sie denn da für Ideen dazu?
Also manchmal für manche Leute habe ich das Gefühl, ist es ganz gut, wenn die sowas wie ein Stück Auszeit hatten. Also wir haben in der Anfangszeit zum Beispiel gar nicht so viel kommuniziert. Also wir haben uns schon die wichtigen Sachen immer mitgeteilt. Bei uns ist das eigentlich eher so über diesen Heilungsprozess gekommen, dass man irgendwann... dass es irgendwann leichter wurde. Also in unserem Fall war es sogar noch so, was anderswo manchmal das Problem ist, neue Partnerin, also nach dieser ersten Geschichte, da tauchte Jahre später eben eine Frau auf, die wir alle ganz gerne mochten, die dann immer mitkam zur Veranstaltung und die ganz viel entspannt hat. Also auch das kann passieren. Oft macht es das ja schwieriger, bei uns machte das alles einfach leichter. Da ist dann halt das Glück auch mit dazugekommen, dass das eben harmonierte. Manchen hilft es halt, wenn sie merken, wir können gar nicht miteinander reden, wenn man da wirklich doch mal eine Beratung, eine Mediation, irgendwas hat, wo man ein bisschen einen Weg findet, zu kommunizieren, wo vielleicht jemand den Eltern aufzeigt, mit was für dummen Angewohnheiten sie die Gespräche immer wieder vor die Wand fahren und andere Wege zeigt. Ne?
Ja.
Also das kann auch helfen. Also alles, was hilft, ist gut.
Alles, was. Ich glaube, auch Akzeptanz kann helfen, dass man erstmal akzeptiert, dass es im Moment nicht so einfach ist, dass man wirklich auch minimal Zeit miteinander verbringt, die Kinder über Institutionen übergibt, SMS schickt und E-Mails. Man muss nicht telefonieren, man muss nicht Weihnachten zusammen verbringen. Man muss da erstmal gucken oder kann erstmal gucken, was tut mir überhaupt gut,
ja,
und was ist mir zu viel, weil kein Kind freut sich über schreckliche Weihnachten, wenn alle weinend unterm Baum sitzen oder so ein eisiges Schweigen herrscht oder, dann lieber nicht und dann lieber neue Traditionen etablieren, denke ich. Also auch da zu sagen, jetzt ist es erstmal so und wir nehmen uns die Zeit und oft, ich glaube, bei den meisten entwickelt sich nach dem ersten Jahr oder nach einer gewissen Zeit so eine gewisse Entspannung und Entspanntheit und dann kann man vielleicht auch wieder schrittweise aufeinander zugehen.
Also das finde ich auch wirklich wichtig, dass man da am Anfang nicht zu viel von sich verlangt.
Zu schnell, zu viel.
Das kann einfach auch nach hinten losgehen. Ich glaube, ich habe das Kapitel irgendwie so genannt, fangen Sie klein an und wachsen Sie über sich hinaus, wenn Sie es können oder so ähnlich. Man kann ja erstmal ganz klein anfangen. Also man muss ja auch nicht immer in den offenen Wunden rumrühren. Die müssen ja vielleicht auch ein bisschen erstmal heilen dürfen.
Ja, Zeit bekommen, heilen zu können und auch ja, jeder für sich und dann vielleicht wieder aufeinander zugehen. Jetzt ist es ja in manchen Konstellationen so, dass ein Elternteil sich Kooperation wünscht, vielleicht auch engmaschigere Kooperation und der andere Elternteil da so gar nicht dran interessiert ist. Manchmal ja auch ablockt und vielleicht auch die Kinder ablockt oder Kontakt zu den Kindern ablockt. Was haben Sie denn da für Tipps, was der Elternteil, der sich mehr Umgang, aber auch mehr Elternteamgeist wünscht, was der da unternehmen kann?
Ja, also zunächst mal kann man den anderen zu nichts zwingen, was der nicht will. Das hat schon im Zusammenleben nicht geklappt und man sollte sich die Idee abschminken, dass das anschließend klappt. Also ich werde nie den anderen zu was nötigen können, was er oder sie nicht möchte. Das muss ich dann letztlich auch hinnehmen, wenn jemand sagt, ich will diese Distanz da haben. Ich finde immer, damit wirklich so eine gute Kooperation zustande kommt, müssen alle mitwirken. Und die Chemie muss auch noch ein bisschen stimmen dabei. Das ist dann Glückssache. Zum Ruinieren reicht theoretisch eine Person.
Schon, oder?
Ja, zum Ruinieren reicht auch eine Person. Das ist auch der Grund, warum ich immer sagen würde, so dieses immer, es hat ja auch immer mit allen zu tun, auch nicht immer so stimmt. Also es gibt auch wirklich nette Menschen, die es verdient hätten, dass es gut klappt und es geht nicht. Ne?
Die Gedanken habe ich mir auch abgewöhnt. Also es reicht, wenn einer oder eine...
Also zum Ruinieren reicht eine Person, das ist so. Dann gibt's aber noch eine kleine Besonderheit, da hat mich auch mal ein sehr findiger Therapeut drauf aufmerksam gemacht, wo ich ihm ewig für dankbar bin. Und zwar hat er mir das erst so nett schmackhaft gemacht, dass ich es ja immer gern harmonisch habe. Es ist auch so, harmonisch ist ja auch schön, wird mir ja auch jeder zustimmen. Und dann sagt er ja, und zwar so, wie ich mir das vorstelle. Und das ist ja auch oft das. Man hat so hehre Vorstellungen, wo man denkt, das muss ja auch jeder gut finden. Aber eventuell stülpe ich da mit dem anderen was über, was in dessen Leben keinen Platz hat. Also das ist auch nochmal so ein Punkt, wo man sich hinterfragen kann, ist das, was ich da jetzt will, ist das jetzt wirklich so notwendig? Oder ist das jetzt meine Marotte? Und das spricht überhaupt nicht gegen den anderen, dass er das nicht mitmachen will oder sie. Also das ist noch, finde ich, noch so ein bisschen Kleingedrucktes, wo man auch darauf achten kann, dass man nicht immer nur sagt, ja, ich biete das doch hier alles an und mach und er oder sie aber nicht. Da können auch noch so im Kleingedruckten können da noch ein paar Schwierigkeiten sein. Aber grundsätzlich, ich kann da niemanden zu zwingen.
Angenommen, es ist so, dass der andere Elternteil ganz andere Vorstellungen hat oder auch sich eher zurückzieht aus Gründen. Was kann ich denn als Elternteil tun, um meine Kinder zu stärken in der Zeit der Trennung und der ersten Umbruchszeit danach, wo ja ganz viel Neues kommt, vielleicht eine neue Wohnung, neue Schule, neues Umfeld, neue Partner, Partnerinnen. Wie kann ich als Elternteil so ganz unabhängig vom anderen Gutes für mein Kind tun und auch für mich natürlich?
Ja, also erstmal, indem ich mich selbst stärke, dass ich halbwegs stabil bin. Und wenn ich jetzt keinen Partner habe, auf den ich mich verlassen kann, wäre es auch toll, wenn ich mir irgendwie ein anderes Netz erschaffen kann. Denn eine Person ganz alleine mit möglichst noch mehreren Kindern ist eine ganz schwierige Sache. Man wird auch mal krank. Man kann auch mal nicht. Also ich finde es einfach unheimlich gut, wenn man da auch die eigene Stärkung so sieht. Damit ich ein starker Elternteil sein kann, brauche ich auch die passenden Bedingungen dafür. Dann, wenn jetzt zum Beispiel dieser Punkt ist, dass jetzt der andere Elternteil sich von sich aus wenig interessiert, würde ich immer so im Blick behalten, dass das für den Selbstwert der Kinder erstmal eine Herausforderung ist. Das Kind wird sich fragen, tja, bin ich das nicht wert? Warum, ne? Interessiert sich meine Mama nicht für mich? Warum interessiert sich der Papa nicht? Da würde ich, ohne zu lügen, natürlich auch immer gucken, gibt's Gründe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, da liegt irgendwie eine psychische Erkrankung vor oder irgendwas, weswegen der sich nicht kümmern kann oder die, würde ich das dem Kind immer so auch erklären, dass dieses Kind nicht mit dem Gefühl leben muss, ich bin so ein minderwertiges Kind, wo sich die Eltern nicht für interessieren, sondern ne, würde eben versuchen zu erklären, dass das mit dem Kind jetzt aber wirklich nichts zu tun hat, dass es so ist. Ne, und dass das, und würde eben versuchen, alles, was den Selbstwert von so einem Kind stärken kann.
Was es die Schuld nicht bei sich sucht.
Und nicht noch, und nicht noch quasi diesen anderen Weg gehen zu sagen, ja, ich finde den auch ja scheiße. Ne? Da sieht man mal wieder. Ne? Das hilft dem Kind dann an der Stelle eher weniger. Und ich meine damit nicht, dass man da irgendwas lügen sollte nach dem Motto, dein Vater ist jetzt irgendwie 3 Jahre auf Montage oder so, wenn er einfach nur nicht kommen will. Ne? Ja, also es muss schon an der Wahrheit nah dran sein. Aber ich kann die Wahrheit manchmal ja auch so oder so ausdrücken.
Ja, und auch was wir vorher sagten, wenn der eine Elternteil stabil und präsent und liebevoll ist, ist das für das Kind schon auch Geborgenheit und Zuhause, was es stärken kann auf seinem Weg des Erwachsenwerdens.
Also bei uns war zum Beispiel die Hilfe, es war klar, dass der Vater jetzt so nicht so ganz viel in der alltäglichen Betreuung sich da einbringen würde, aber wir hatten immer schon eine Logistik, wo meine Eltern einen ganzen Tag in der Woche die sich um die Kinder gekümmert haben. Und auch, wenn mal irgendwie Kinder krank waren, konnten die mal zu Oma. Und Oma hatte immer so alle möglichen Heilkräuter und dann waren die wieder gesund. Und wir haben dann wirklich gemeinsam entschieden, dass ich in die Nähe meiner Eltern ziehe, in die unmittelbare Nähe. Auch nicht ganz einfach, aber für die Kinder einfach eine super Situation, dass sie wussten, hier sind mehrere Menschen, denen wir vertrauen können, auf die wir uns immer verlassen können. Das war für mich nicht ganz einfach, aber alles in allem war es für unsere Situation die beste Lösung und auch die beste Lösung, dass wir das auch gemeinsam als Eltern jetzt als Lösung gut fanden.
Also gemeinsam entschieden haben.
Ja.
Für Sie war es nicht einfach, dieser Ortswechsel oder dieses wieder zurück zu den
für
Eltern.
Mich, ja, das war für mich in das Dorf meiner Kindheit. Da hatte ich mich jetzt, war jetzt nicht mein Traum vom Leben gewesen, dass es so kommt. Und für die Kinder war es aber eine sehr vertraute Sache und es war damals, wie gesagt, die beste Lösung. Und da war auch, denke auch oft, egal welches Modell man wählt, wenn die Kinder immer so diese Sicherheit haben, das finden jetzt meine Eltern beide so gut und richtig, dann finden das die Kinder tendenziell auch eher gut und richtig.
Ja. Ich glaube, das ist wichtiger, dass die Eltern gemeinsam sich für ein Modell entscheiden, als für welches Modell sie sich entscheiden.
Ich glaube das auch. Ja, also wir hatten ja nun wirklich dieses klassische Residenzmodell und nicht mit annähernd so viel Kontakt wie heute. Aber jetzt nicht, weil ich es nicht wollte, sondern weil es das war, was der Vater angeboten hat. Und trotzdem, als ich meine Kinder später mal versucht habe zu fragen, ob dieser Vater, der ja jetzt mengenmäßig nicht so viel da war, für sie ein vollwertiger Vater ist, konnten die diese Frage gar nicht richtig verstehen. So selbstverständlich war das für die. Ja. Ne, der gehörte auch mal mit dazu oder bei Entscheidungen. Und obwohl sie mit dem Stiefvater zu Hause aufgewachsen sind, der immer da war. Also ein Jahr nach der Trennung bin ich mit meinem Mann zusammengekommen und wir sind immer noch zusammen.
Ach, schön.
Und das heißt, die hatten wirklich so im täglichen Leben zu Hause auch einen Stiefvater, aber das hat die Rolle ihres Vaters überhaupt nicht angekratzt.
Das ist auch eine wichtige Information für leibliche Väter, wenn neue Partner dazukommen. Gilt auch für Mütter, aber jetzt auch, wenn wir gerade von Vätern sprechen, dass die ihnen nichts wegnehmen, sondern die Kinder da ist schon blutiger als Wasser. Deswegen, das ist mein Vater und das andere ist der so und so, der Bonuspapa und der auch ganz wichtig ist, aber der leibliche Vater bleibt doch meistens, wenn er es auch möchte und wenn genug Kontakt ist, dann auch ganz zentral im Leben der Kinder.
Ja, wobei wir sogar hinterher noch diese lustige Geschichte hatten, dass die Kinder reden von mir und ihrem Stiefvater eigentlich immer als ihren Eltern, weil sie das quasi ihr Elternhaus war.
Ja.
Und zu ihren Eltern gehört aber ihr Vater auch noch mit zu. Das sind entweder wir drei oder mein Mann und ich. Also so, dass jetzt ihr Vater und ich, das kriegen die so als Paar gar nicht mehr so richtig auf die Kette. Ne? Also darum ist Eltern da so ein so etwas speziell definiert. Oder der Große, der hat zu seinem 40. Geburtstag, weil er jetzt in München wohnt, beschlossen, in NRW zu feiern, damit nicht alle reisen müssen, und schrieb dann an alle, einschließlich seinen Vater: Ich feiere bei meinen Eltern in Borken. Und das würde auch bei niemandem falsch ankommen. Die haben dann tatsächlich verschiedene Eltern und die kann man dann mit den Ortsangaben lokalisieren.
Schön. Und wenn die dann alle beim 40. Geburtstag da sind, dann haben sie gemerkt, dass sie einiges richtig gemacht haben. Das schreiben sie ja auch im Buch. Das war die Hochzeit, glaube ich, soweit ich mich erinnere.
Ja, die Hochzeit in Warschau, ja.
Und da habe ich ein warmes Herz bekommen, weil das so schön war. Da haben sie doch wirklich ganz viel, ganz toll hinbekommen. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage, bisschen wie die mit den Kindern, nur auf Sie bezogen. Wenn Sie jetzt heute zurückschauen, Sie haben beruflich ganz viel geleistet und erlebt und privat ganz viel erlebt und sehr, sehr gut hinbekommen. Welchen Rat würden Sie der Marianne von damals geben? Also von damals im Sinne von während der Trennung.
Also ich würde ihr vor allen Dingen sagen, entspann dich, du weißt ja noch gar nicht, wie gut das alles noch ausgeht.
Schön. Ein sehr schönes Schlusswort für ein schönes Gespräch. Vielen, vielen Dank, Frau Nolde, dass Sie heute meine Gesprächspartnerin waren.
Ja, und danke, dass ich meine Ideen mal wieder ausbreiten durfte.
Sehr gern. Ich glaube, wir haben noch genug Material für weitere Folgen. Darauf freue ich mich schon. Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute und bis bald.
Bis bald.
Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt's wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und Euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren überall, wo es Podcasts gibt. Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von spatzinderhand.de.